Willkommen zur deutschsprachigen Sendung von Radio Prag, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Marketa Maurova. Einleitend bringen wir einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Am Montag hat die mährische Stadt Olomouc-Olmütz Besorgnis wegen der Bombendrohungen eines anonymen Erpressers beherrscht. Dieser hatte vom Staat insgesamt 10 Millionen Kronen gefordert. Nach anonymen Anrufen mussten unter anderem eine Chemiefabrik und ein Krankenhaus durchsucht werden. Sprengsätze wurden jedoch nicht gefunden. Die Sicherheitsmaßnahmen, die in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit dem Irakkrieg ergriffen wurden, sind vorerst unverändert geblieben. Premierminister Wladimir Spidler meinte am Montag gegenüber Journalisten, es gebe keine unmittelbaren Hinweise auf drohende Terroranschläge in Tschechien. Seit Ausbruch des Krieges war die Polizei beim Schutz von als gefährdet eingestuften Objekten von 620 Soldaten unterstützt. Seit Dienstag sendet Radio Prag für die Angehörigen der tschechisch-slowakischen ABC-Waffenabwehreinheit in Kuwait. Dem Direktor von Radio Prag, Miroslav Krupička, zufolge sollen diese Programme als eine Art Brücke dienen, die die Soldaten mit ihrem Heimatland verbinde. In der Sendung werden diese unter anderem Stimmen ihrer Familienangehörigen und Bekannten hören können. Die sudetendeutsche Landsmannschaft hat am Dienstag ihr Kontaktbüro in Prag eröffnet. Nach einer Äußerung des Landsmannschaftsvorsitzenden Bernd Possel sei es die Aufgabe des Büros, vor allem einem Dialog zu dienen und Kontakte mit tschechischen Bürgern anzuknüpfen. Die Einrichtung des Büros stößte jedoch in Prag nicht nur auf positives Echo. Einige tschechische Politiker brachten ihre Ablehnung zum Ausdruck. Die Ausbürgerung von 5 irakischen Diplomaten aus der Tschechischen Republik habe das Risiko eines Terrorangriffs auf den Prager Sitz des Senders Radio Free Europe Radio Liberty reduziert. Dies sagte der Direktor des Sicherheits- und Informationsdienstes BIS Jiří Růžek am Mittwoch. Er informierte, dass die irakische Führung einen Anschlag auf den Sender erwogen habe. Das tschechische Kabinett hat auf seiner Sitzung am Mittwoch über die Verteilung von mehr als 4 Milliarden Kronen, das heißt ca. 130 Millionen Euro, entschieden, die Tschechien aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union für die Beseitigung von im Jahre 2002 entstandenen Hochwasserschaden zugeteilt bekommen hat. Jeder betroffenen Region lässt man denselben von den angerichteten Schäden abgeleiteten Prozentsatz zukommen. Wenn die Tschechische Republik um die Entsendung des Feldlazaretts nach Kuwait ersucht wird, werde man auf kein UNO-Mandat diesbezüglich warten. Dies sagte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Donnerstag. Er verwies darauf, dass die tschechischen Militärärzte ab dem 1. April vorbereitet sein werden, ins Ausland zu reisen. 16 Angehörige einer Spezialeinheit der tschechischen Armee sind am Donnerstag nach Kuwait geflogen. Sie werden dort den Schutz der ersten tschechoslowakischen Chemiewaffenabwehreinheit verstärken. In Prag wurde am Freitag der Parteitag der regierenden Sozialdemokraten eröffnet. Seine Hauptaufgabe ist es, eine neue Parteiführung zu wählen. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Wochenendprogramm von Radio Prag. Im nun folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte laden Sie Dita Bajerová und Katrin Bock zu einem Ausflug in das Jahr 1978 ein. In der folgenden Touristensprechstunde laden Sie wieder Gerald Schubert und Marketa Maurová in das Schloss des Spiels in Jičín ein.
Erinnern Sie sich noch, was vor 25 Jahren alles geschehen ist? Papst Paul VI. Verstarb, nach nur einem Monat im Amt starb sein Nachfolger Johannes Paul I. Ihm folgte der Pole Karol Wojtyla als Johannes Paul II. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland war das Thema Terrorismus aktuell. 1978 wurde in Italien der Vorsitzende der christlich-demokratischen Partei, Aldo Moro, von den sogenannten Roten Brigaden ermordet. In der Tschechoslowakei feierte man damals den ersten tschechoslowakischen Kosmonauten. Zugleich verschärfte das Regime sein Vorgehen gegen Unterzeichner der Bürgerrechtserklärung Charta 77.
Was vor einem Vierteljahrhundert so passierte, ist heute kaum noch vorstellbar. Die großen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der kommunistischen Machtergreifung im Februar 1978, die Terrormethoden der Staatssicherheit gegen Andersdenkende, der Stil von Zeitungsartikeln oder Fernsehsendungen. Eines hat sich vielleicht nicht geändert: die Faszination für Weltraumreisen. Zum 30. Regierungsjubiläum erhielten die Prager Kommunisten von ihrem großen Bruder aus Moskau am 2. März ein großzügiges Geschenk.
Poslechněte si tuto zvláštní zprávu. V Sovětském svazu byla dnes...
In der Sowjetunion ist heute um 16 Uhr und 28 Minuten die Rakete Sojus 28 mit internationaler Besatzung gestartet. An Bord befinden sich der sowjetische Kosmonautenführer Alexei Gubarev und der tschechoslowakische Kosmonautenforscher Wladimir Remek.
Bei diesem Flug handelt es sich um den ersten internationalen Weltraumflug überhaupt. Bisher waren nur rein russische oder amerikanische Besatzungen ins Weltall gestartet. Die Tschechoslowakei war nun die dritte Weltraumnation. Aber warum wurde ausgerechnet den Tschechoslowaken diese Ehre zuteil? Darüber gab und gibt es einige Spekulationen. Vor 25 Jahren mögen viele wirklich geglaubt haben, dass dies ein Geschenk aus Moskau zum 30-jährigen Regierungsjubiläum der tschechoslowakischen Kommunisten war. Mit Sicherheit handelte es sich um eine freundschaftliche Geste von Brezhnev, die seine absolut treuen und loyalen Genossen in Prag erfreuen sollte. Zudem versuchte Moskau wohl, in der Tschechoslowakei verlorene Sympathien wiederzugewinnen und die antisowjetische Haltung des Volkes zu verändern, die auch 10 Jahre nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen und der blutigen Beendigung des Prager Frühlings herrschte. In Prag hoffte man sicher, damit die Aufmerksamkeit vom herannähernden 10. Jahrestag der Invasion der Warschauer Paktstaaten auf den historischen Weltraumflug zu lenken. Viele Tschechen erinnern sich noch heute an die Direktübertragungen aus dem Weltall.
Liebe Mitbürger, Genossen und Genossinnen, zum ersten Mal in der Geschichte spricht ein Bürger der CSSR zu Ihnen aus dem Weltall. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Ich bin nun Kosmonaut. Dafür möchte ich allen, die dies ermöglichten, aus ganzem Herzen danken. Vor allem dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und dem Genossen Leonid Brezhnev.
Die Vorbereitungen für den Weltraumflug zogen sich über gut 2 Jahre hin und waren natürlich streng geheim. Die 4 möglichen Kandidaten, die unter den besten tschechoslowakischen Armeepiloten ausgewählt worden waren, erfuhren selbst erst kurz vor ihrer Abfahrt in die Sowjetunion den wahren Grund ihrer Reise. Selbst ihren Frauen und Eltern durften sie nicht mitteilen, dass sie auserwählt worden waren, ins Weltall zu fliegen. Über ein Jahr dauerte die Ausbildung im sowjetischen Weltraumzentrum. Nur 2 Wochen vor dem geplanten Start wurde den Kandidaten mitgeteilt, wer von ihnen ins Weltall fliegen sollte. Wladimir Remek war der Glückliche. Die Entscheidung wurde in Moskau getroffen. Ein Grund für die Wahl soll gewesen sein, dass Remek wirklich ein Tschechoslowake war, mit slowakischem Vater und tschechischer Mutter und somit beide Staatsnationen stolz auf ihren ersten Astronauten sein konnten.
190 Stunden und 16 Minuten verbrachte die zweiköpfige Besatzung der Sojus 28 im Weltraum. In der Orbitalstation Salyut 6 führte sie einige wichtige Experimente durch. In einem Artikel im Parteiblatt Rudel Bravo hieß es damals unter anderem:
Mit dem Start der Rakete Sojus 28 beginnt eine neue Ära der Erforschung und Nutzung des Weltalls für friedliche Zwecke, die die sozialistischen Staaten im Rahmen des Zusammenarbeitsprogramms Interkosmos durchführen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Programmes der wissenschaftlichen und technischen Erforschung werden die Kosmonauten aus den sozialistischen Staaten umfassende und komplizierte Aufgaben erfüllen.
Sollten Sie sich für die Weltraumfahrt interessieren, können Sie bei Ihrem nächsten Besuch in Prag das Luftfahrtmuseum in Kbele besuchen. Hier ist die Landekapsel der Sojus 28 ausgestellt. Angesichts ihrer geringen Größe fragte man sich, wie 2 Astronauten da reinpassen konnten. Wladimir Remek wurde nach seiner triumphalen Rückkehr als Held der Tschechoslowakei ausgezeichnet. Weitere Jahre diente er als Armeepilot. In letzter Zeit sorgte Remek ein paar Mal für Schlagzeilen. Vor 2 Jahren stürzte der Hubschrauber ab, mit dem Remek und ein amerikanischer Astronaut auf dem Weg zu Präsident Havel war. Alle Insassen überlebten das Unglück. Vor einigen Wochen tauchte Remek als möglicher Präsidentschaftskandidat der Kommunisten in der Presse auf. Im März schließlich feierte der Astronaut das 25. Jubiläum seines historischen Weltraumflugs. Mit dabei waren sein damaliger Chef Kapitän Alexei Gubarev und weitere russische Astronauten.
Vor einem Vierteljahrhundert bekam Václav Havel die Macht der Kommunisten zu spüren. Gleich zu Beginn des Jahres verbrachte der Bürgerrechtler einige Wochen in Untersuchungshaft. Der Grund für diese erscheint heute unglaublich. Havel wollte gemeinsam mit Freunden den Eisenbahnerball in einem Kulturhaus besuchen. Das Jahr 1978 endete für den späteren Präsidenten mit Hausarrest und tagtäglichen Schikanen. Vor der Wohnungstür der Havels standen Posten der Staatssicherheit, die niemanden hineinließen und die Bewohner selten hinausließen.
Nicht nur Václav Havel gehörte vor 25 Jahren zu den Verfolgten. Der heutige tschechische Botschafter in Wien, Jiří Gruša, wurde im Juni 1978 verhaftet. Grund für seine Festnahme war sein Roman »Der Fragebogen«. 2 Monate verbrachte Gruša damals in Haft.
Die kommunistische Regierung hatte 1978 ihre Taktik gegenüber der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 geändert. Im Jahr zuvor, als die Charta entstanden war, hatten die Machthaber mit einer hysterischen Pressekampagne gegen die Dissidenten reagiert. Nun wurde es ruhiger, aber gefährlicher. Verhaftungen standen ebenso auf der Tagesordnung wie tägliche Schikanen, Hausdurchsuchungen und körperliche Angriffe. Damit sollten diejenigen, die es wagten, das Regime laut zu kritisieren, aus dem Lande getrieben werden. In manchen Fällen hatte diese Methode der Staatssicherheit Erfolg. Nach einigen Monaten des täglichen Terrors stellten einige Unterzeichner der Charta 77 Ausreiseanträge.
Ein knappes Vierteljahrhundert später ereilte die damaligen Täter die Gerechtigkeit. Im vergangenen Jahr wurden ein paar Geheimdienstmitarbeiter, die diese Techniken praktizierten, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Die Dissidenten reagierten damals auf das Vorgehen der Machthaber auf ihre Weise. Sie gründeten den Ausschuss zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter. Dieser dokumentierte in den folgenden 2 Jahrzehnten die Fälle politischer Häftlinge. Im Juni 78 legte der Ausschuss eine erste Dokumentation vor. Zu diesem Zeitpunkt saßen 37 Personen aus politischen Gründen im Gefängnis, weitere 15 in Untersuchungshaft.
Zwei Staatsbesuche in der Tschechoslowakei des Jahres 1978 sind erwähnenswert. Im Mai kam Leonid Brezhnev zu einem mehrtägigen Aufenthalt. Vorsichtshalber hatte die Regierung einige 100 Leute aus dem Umkreis der Charta 77 für bis zu 96 Stunden in Gewahrsam genommen. Während die Dissidenten in Gefängniszellen schmorten, zeichnete der KPDSU-Chef Brezhnev auf der Prager Burg seine treuesten Verbündeten, Präsident Gustav Husak und Parteiideologe Wassil Bilak, mit sowjetischen Orden aus. Grund zur Freude brachte vor 25 Jahren auch das tschechoslowakische Fernsehen. Damals wurden die ersten Teile der wohl beliebtesten tschechischen Fernsehserie ausgestrahlt, die auch in Deutschland unter dem Titel »Das Krankenhaus am Rande der Stadt« viele Fans hatte. Und für all diese gibt es nun zum Abschluss des heutigen Geschichtskapitels eine gute Nachricht. Inzwischen wurden neue Folgen vom Krankenhaus am Rande der Stadt gedreht. Im tschechischen Fernsehen werden sie noch dieses Jahr zu sehen sein. Im Deutschen werden sie sicher bald folgen.
Und damit beenden wir den Ausflug in das Jahr 1978, bei dem Sie die Musik aus dieser Fernsehserie hörten. Auf Wiederhören sagen
Dita Bajerova
und Katrin Bock.
Ich kenne ein schönes Schloss unweit von Jitschin. Mit diesen Worten beginnt ein schönes böhmisches Volkslied, das uns zur heutigen Touristensprechstunde inspirierte. Wovon es erzählt, werden Sie in den folgenden Minuten erfahren. Vor allem laden wir es jedoch in ein Museum ein, dessen Besichtigung man nicht im Rahmen normaler Führungen absolviert. Handelt es sich doch um das Museum des Spiels. Im Studio warten auf Sie Gerald Schubert und Margita Maurova.
Touristensprechstunde.
Unsere heutige Wanderung beginnt im Schloss von Jitschin, das Herzog Albrecht von Wallstein im Jahre 1625 erbauen ließ. In seinen Räumen ist unter anderem das Kreismuseum und Galerie Jitschin untergebracht. Bereits vor dem Eingang ins Museum jedoch bieten auf dem Boden vorgezeichnete Linien dem Besucher die durchaus merkwürdige Möglichkeit, Tempel zu hüpfen. Dies kann einen Unwissenden überraschen, nicht jedoch denjenigen, der weiß, dass er gerade das Museum des Spiels betritt. und Gelegenheiten zum Spiel werden uns während der Besichtigung in hohem Maße angeboten. Zunächst wenden wir uns jedoch der Entstehungsgeschichte des Museums zu. Darüber erzählt sein Direktor Jaromír Gottlieb.
Jičínské muzeum je docela pěkné, určitě, ale obyčejné vlastivědné muzeum, které dokumentuje sbírky odpravy.
Das Jičína Museum war zwar ein ziemlich schönes, aber gewöhnliches Museum für Landeskunde, das Sammlungen von der Vorgeschichte bis ins 20. Jahrhundert dokumentiert. Es fehlte ihm jedoch ein Sammlungskomplex, der daraus ein spezialisiertes Museum machen würde, das einen bestimmten Bereich gewidmet ist, wie etwa ein Krippenmuseum, ein Steinmetzmuseum, das es in Turnov gibt, ein Moldausteinmuseum, ein Pfeifenmuseum und so weiter.
Dieser Vergleich mit anderen Museen in der Region tat den Jičínern wahrscheinlich ein bisschen leid, und so wurde eine interessante Idee geboren. In der Stadt und ihrer Umgebung spielt sich eines der berühmtesten tschechischen Märchen über den guten Räuber Rumzeis ab, und Jičín ist auch als Veranstaltungsort des alljährlichen Festivals Jičín – eine Märchenstadt bekannt. Märchen, Kinder, Spiele. Wohl eine ähnliche Assoziationskette entstand mal im Kopfe der Museumsmitarbeiter.
My jsme se rozhodli, že v podstatě i na návaznost českého ráje pohádek toho, že naším cílovým zákazníkem.
Wir haben uns entschieden, unter anderem im Kontext des umliegenden böhmischen Paradieses, der Märchen, der Tatsache, dass unsere Zielgruppe Kinder bzw. Familien mit Kindern sind und letztlich auch im Kontext des Festivals Jičín – eine Märchenstadt, ein Museum des Spiels zu gründen. Ich will betonen, dass ein großer Unterschied zwischen einem Spielzeugmuseum und einem Museum des Spiels besteht. Das Letztgenannte gab es bei uns noch nicht und deswegen haben wir es patentiert. Der große Unterschied besteht darin, dass man sich im Falle eines Spielzeugmuseums eben um die Spielzeuge kümmern muss. Man muss sie konservieren, Evidenz führen, in einer Vitrine ausstellen. Die Besucher sind dann frustriert, weil sie wissen, was das Spielzeug eigentlich machen kann. Das Spielzeug macht es jedoch nicht und darf nicht berührt werden.
Die Daten do vitriny nikdo se jí nesmí dotknout, vlastně návštěvníci jsou frustrováni, protože vidí, co ta hračka dovede, ale ona tak nefunguje.
Anders ist es im Falle der Spiele. Diese bieten unbeschränkte und mannigfaltige Möglichkeiten.
Ein Spiel aber kann sich ständig vervielfältigen. Es beansprucht nicht, ein Original zu sein. Auf diese Weise wird es möglich, sowohl ein neolithisches Spiel als auch mittelalterliche Spiele oder Spiele der Jungen an einer Stadtperipherie des 20. Jahrhunderts zu begreifen. Mittels der Spiele können wir durch die Geschichte wandern und den Besuchern dadurch alles Mögliche präsentieren.
Dem Spiel fällt dabei eine doppelte Rolle zu, oder es wird dies zumindest in Zukunft der Fall sein. Es ist einerseits eine Methode, die bei der Besichtigung des Museums zur Geltung kommt, andererseits soll es künftig aber auch der eigentliche Ausstellungsinhalt sein.
Die bestehende historische Ausstellung, die ganz traditionell ist, wird mit Hilfe von Spielelementen so gestaltet, dass die Besucher daraus das herausnehmen können, was sie wünschen. Ein relativ wichtiges Element soll dabei ihre Aktivität und ihre eigene Wissbegierde beim Museumsbesuch sein. Und die zweite Phase, ich hoffe, dass ich sie erlebe, das wäre ein wirkliches Museum des Spiels, das eine große Datenbank der Spiele haben wird, wo das Spiel entdeckt wurde, wie es gespielt wird. Ich glaube, dass es für die Mädchen etwa in 20 Jahren interessant sein wird, dass jemand weiß, wie zum Beispiel das Anmäuerln gespielt worden war.
Takže třeba myslím, že děvčatům za 20 let říct, jak se hrála školka, skutečně, že už bude možná statek, že to někdo ví.
Soweit die Zukunftspläne Jaromír Gottliebs. Aber schon heute wird der Besucher bei der Besichtigung des Museums in ein Spiel einbezogen. Für Spiellustige sind spezielle Führungen, Instrumente, Pläne und Aufgaben vorbereitet. In mehreren Zimmern begegnet man dabei einem Porträt von Albrecht von Waldstein, der überall mit einem Stab dargestellt wird. Und gerade dieser Stab ist bei der Besichtigung von großer Bedeutung.
Tak jim potom těm dětem, když se dostanou do dílny a do herny, tak jim říkáme, všimli jste si, ten Valštejn chodí pořád s nějakou hůlkou.
Wenn die Kinder in unsere Werkstatt kommen, fragen wir sie, habt ihr es bemerkt, dieser Waldstein hat immer einen Stock bei sich. Was ist das? Sind es zusammengerollte Pläne oder ein Fernrohr, weil er Astrologe war? Oder ist es ein Marschallstab? Natürlich ist es ein Marschallstab. Wenn die Kinder sich selber einen solchen Stab erzeugt haben, können sie sich auf ihren weiteren Entdeckungsweg durch das Museum machen. Mit Hilfe dieses Stabs können sie Türen öffnen, die ohne ihn verschlossen bleiben.
Der Zauberstab entfesselt zum Beispiel Düfte des Dorfes im 18. und 19. Jahrhundert oder setzt Fotografien aus der Zeit vor 30 Jahren in Bewegung. Ebenso erstrahlt mit seiner Hilfe ein Planetensystem in der Stellung, die sich gerade auf dem Himmel zeigte, als Waldstein geboren wurde. In einem anderen Zimmer lässt der Stab ein bekanntes Volkslied erklingen, das eine traurige Geschichte aus der Region erzählt. Ich kenne ein schönes Schloss unweit von Jičín, in dem ein Schäfer lebt, der einen schönen Sohn hat. Es lebte einmal eine Jungfrau im Schloss und liebte den jungen Schäfer. Sie schrieb ihm geheime Briefe voll von Liebe. »Steh auf, mein Schäfer, es wird bald grauen. Wir gehen in den Hain und begrüßen uns dort. Es sind dort herrliche Vögel und niedliche Blumen. Ich höre dir so gerne zu, wenn du nur bei mir bist.« So ungefähr lässt sich der Inhalt des Lieds umschreiben, das auf ein reales historisches Ereignis zurückgeht. Von welchem Schloss unweit von Jičín wird da gesungen?
Wir sind in Jičín davon überzeugt, dass es sich um Kumburg handelt, eine Burg, die etwa 12 Kilometer nördlich der Stadt liegt. Es wird überliefert, dass das Lied von der unglücklichen Liebe zwischen der adeligen Eliška Katarzyna von Smiržice und einem einfachen Schmied erzählt. Ihr Vater soll sie deswegen im Schloss eingesperrt haben. Eine solche Geschichte wurde in Kumburg bei Jičín und auf der Burg Hruba Skala historisch belegt. Wenn also dieses Lied gesungen wird, denken wir, dass es sich auf Kumburg bei Jičín bezieht. Heute ist diese Burg des Kaisers nach dem 30-jährigen Krieg. Heute bietet sie eine romantische Szenerie.
Die Verhaftung Eliškas Katarzynas leitete eine Serie von Ereignissen ein, die bis zur totalen Vernichtung des Geschlechts von Smiržice führten. Nach vielen Jahren wurde sie zwar aus der Burg befreit, ein glückliches Schicksal war ihr jedoch nicht beschieden.
Es endete tragisch, das müssen Sie aber selbst im Museum von Jičín entdecken. Befreit wurde sie von Otto von Wartenberg. Da er wusste, dass sie eine sehr reiche Erbin ist, heiratete er sie. Sie erhob ihren Erbanspruch gegen ihre Schwester Margeta Salomena und zwischen den beiden Schwestern entbrannte ein heftiger Streit. Katarzyna und Wartenberg hielten sich im Schloss in Jičín auf. Auf Beschluss des Kaisers sollte das Eigentum jedoch an Margeta Salomena fallen. Und so erlebte Eliška eine zweite Erschütterung. Als eine Kommission in Jičín eintraf, die darüber wachen sollte, dass sie das Eigentum übergibt und den Sitz verlässt, kam es auf dem Schloss von Jičín zu einer Explosion. Eliška Katarzyna fand dabei den Tod und gemeinsam mit ihr auch ihr Schwager, der Ehemann von Margeta Salomena. Es wird also erzählt, dass es vielleicht sie selbst war, die den Funken gezündet und das Schloss in Brand gesetzt hatte.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, das Schicksal Eliškas Katarzynas von Smiržice. Wenn Sie mehr über ihr Leben, über die tragische Explosion vom 1. Februar 1620, bei der 41 Menschen getötet wurden, aber auch über viele weitere Dinge aus der Geschichte Jičíns und seiner Umgebung erfahren möchten, besuchen Sie das Museum des Spiels im Jitschiner Schloss. Am Ende der Besichtigung können Sie dann an einem Schrank der Fragen und einem Schrank der Antworten selbst überprüfen, was Sie von den gewonnenen Informationen im Kopf behalten haben. Und das war's für heute. Auf ein Wiederhören auf den Wellen von Radio Prag freuen sich
Gerald Schubert
und Marketa Maurova.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Asii.